Herr Jesus, wir sind so froh, dass wir dich kennen dürfen. Wir freuen uns und fröhlich in dir. Ja, diese Freude in dir, das ist das Kostbarste, Wunderbarste, dass wir uns in dir, an dir erfreuen dürfen, weil du ein so wunderbarer Herr bist. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Erlösung. Wir danken dir für all deine Offenbarung. Wir danken dir für das reiche Erbe. Wir danken dir dafür, dass du uns wie ein guter Hirte vorangehst. Wir danken dir, dass wir in dir geborgen sind. Wir danken dir, dass wir in dir Vergebung unserer Sünden haben. Wir danken dir, dass wir durch dich ewiges Leben empfangen. Herr, wir preisen deinen Namen, wir loben dich. Wir wollen unsere Herzen ganz neu ausrichten auf dich. Wir möchten so gerne, dass du in uns dein Werk tust durch deinen Heiligen Geist. Und das bitte ich dich jetzt auch für diese Worte aus dem Neuen Testament, die zu einem Licht werden sollen in unserem Leben. Amen. Ich möchte gerne aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes einige Verse lesen, und zwar die Verse 8 bis 14, Römer Kapitel 13, Vers 8 bis 14. Da schreibt Paulus an die Christen in Rom folgende Worte. Er schreibt: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt, denn dieses: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Ihr Lieben, ich möchte gerne anknüpfen an den letzten Sonntag und diesen Fokus ein bisschen weiter ausziehen. Letzten Sonntag habe ich einen Text aus den sogenannten Endzeitreden Jesu gelesen, wo es um die Zeichen der Zeit ging, um die Vollendung des Zeitalters. Dieses Wort Vollendung des Zeitalters ist etwas sehr wichtig, weil es uns deutlich macht, dass Gott in Zeitaltern denkt, in Epochen denkt. Wir sind in einem gewissen Zeitalter und wir gehen einem Zeitalter entgegen. Und weil wir einem Zeitalter entgegengehen, ist dieses Zeitalter schon etwas, was in unser Zeitalter hereinscheint. Und hier ist es auch so, dass Paulus sagt: Dieses, was da kommt, soll uns jetzt schon prägen. Dieses, was da kommt, soll das eigentliche Motiv sein, diese Dinge zu tun, von denen er hier gesprochen hat. Er hat da gesprochen von der Liebe und so weiter, und dann sagt er, und tut dies als solche, die Zeiten erkennen, dass die Stunde da ist. Also die Motivation zu den Dingen und Geboten Gottes, dass wir sie tun, hat etwas zu tun mit dem Hinweis darauf, dass wir das als solche tun sollen, die erkennen, in welcher Zeit wir stehen und wie wichtig es ist für die Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir das tun, was Jesus uns sagt, was Paulus uns sagt. Es ist die Stunde nahe, sagt Paulus hier. Die Stunde ist nahe. Und Stunde ist natürlich jetzt nicht ein Zeitmaß von 24 Stunden, sondern ist eine Zeitepoche. Eine Zeitepoche, die in einer bestimmten Weise geprägt ist. Und diese Prägung wird von Paulus hier beschrieben. Er sagt, was für eine Stunde ist da? Die Nacht ist schon weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Die Nacht ist schon weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Das bedeutet, dass Paulus hier diese Zeitepochen, Äonen, wie es im Griechischen steht, benennt mit zwei Begriffen. Mit dem Begriff Tag und mit dem Begriff Nacht. Und er sagt, wir leben im Moment in dieser Epoche der Nacht. Und die Epoche, die kommen wird, ist die Epoche des Tages. Und in dieser Zeit, in der wir hier leben, das ist auch nach dem, wie Paulus es eben ausdrückt, die Epoche, die Zeitspanne sozusagen der Nacht. Was meint das? Das meint einen Zustand, in dem diese Welt sich befindet. Nacht ist ein Begriff, der deutlich macht, dass wir in einer Zeitepoche leben der gefallenen Welt, der Sünde, der Herrschaft des Satans, des Bösen und alles, was damit verbunden ist. Und er sagt, diese Zeit, die geht immer mehr und mehr auf ihren Höhepunkt zu. Die Nacht ist schon sehr weit vorgerückt. Und nicht nur ihrem Höhepunkt zu, sondern sie geht auch einem Ende zu. Denn der Tag lässt sich schon sehen. Und der Tag, ihr Lieben, das ist die Zeitepoche, die eingeläutet wird durch die Wiederkunft Jesu. Das ist eindeutig im Zusammenhang mit dem Neuen Testament. Es ist die Zeit des Lichtes, das von Jesus ausgestrahlt wird. Es ist die Zeitepoche der Herrlichkeit Jesu, wo das Licht Jesu und die Herrlichkeit Jesu in voller Blüte zu sehen sein wird. Es ist die Zeit, in der die Herrschaft Jesu vollkommen durchbrechen wird auf dieser Erde. Und Paulus sagt, wir leben jetzt in dieser Zeitepoche der Nacht. Wir sind in einer Welt, wo wir umfangen sind, ja, wo wir auch als natürliche Menschen gebunden sind an die Nacht. Wir gehören der Nacht. Wir sind Menschen der Nacht. Aber er sagt auch sehr deutlich, dieses Licht, dieser Tag, der vor uns liegt, ist etwas, was schon in diese dunkle Epoche hineinscheint. Und deswegen können wir jetzt schon, obwohl wir noch in dieser Zeitepoche der Nacht stehen, können wir geprägt werden von dem Licht, das kommen wird. Und Paulus formuliert das ja auch so in anderen Briefen, im Thessalonicher Brief zum Beispiel, wo er sagt, darum seid Kinder des Lichtes und nicht der Nacht. Wir können, und das ist bezogen einzig und allein auf Christen, einzig und allein auf solche Menschen, die, in denen Jesus zu leben begonnen hat. Wir können in dieser dunklen Nacht schon ein Leben führen, das dem Tag entspricht. Wir können Kinder des Lichtes sein in der Nacht. Wir können Kinder des Tages sein in der Nacht. Und er ruft uns aus, seid Kinder, Söhne und Töchter des Tages und nicht der Nacht. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare in dieser Zeitepoche der Nacht, dass wir jetzt schon im Lichte wandeln können. Dass wir jetzt schon das Licht in uns tragen. Und ihr Lieben, das ist etwas so Unfassbares, das uns sozusagen immer mehr und mehr auch bewusst werden soll, was es für einen Unterschied ausmacht, ob wir Jesus gehören oder nicht in dieser Welt. In dem Moment, wo wir Jesus ganz bewusst in unser Leben hineinnehmen und ein Tempel des Heiligen Geistes werden, wird ein Licht angezündet. Gott hat ein Licht in unser Herz hineingegeben, sagt Apostel Paulus an einer anderen Stelle. Ein Licht scheinen lassen. Und dieses Licht, das kommt von diesem Licht, das auf uns zukommen wird, von diesem Tag, von diesem Jesus in Herrlichkeit, der auf uns zukommen wird und dem wir entgegengehen. Mit riesen Schritten gehen wir diesem Tag entgegen. Aber wir haben jetzt schon Anteil an diesem herrlichen Licht, das in diesem Jesus zur Gänze und zur Fülle ausgebreitet werden wird, wenn er auch wirklich da ist. Und ihr Lieben, deswegen sollen wir heute leben als Kinder des Lichtes und nicht der Nacht. Wir sollen nicht der Nacht angehören, sondern dem Licht. Und darum, wir gehören dem Licht an, obwohl wir in der Nacht leben. Und das muss sichtbar sein. Wenn das wahr ist, dann muss es einen riesengroßen Unterschied geben zwischen den Kindern des Lichtes und den Kindern der Nacht. Dann muss es einen riesengroßen Unterschied geben, der sichtbar wird. Das kann nicht unsichtbar bleiben. Weil die Welt, in der wir leben, ist geprägt von der Finsternis. Ist geprägt von sündhaftem Leben, ist geprägt von Bösem, ist geprägt von Zerstörung und. Und wenn nun in diese dunkle Welt mit all diesen negativen Vorzeichen das Licht hereinkommt, und das Licht kommt durch uns, durch unser Leben, durch unseren Tageswandel, durch unser Leben im Licht, dann muss das irgendwie sichtbar werden und auch unsere Umgebung verändern. Und dazu sind wir herausgerufen, zunächst einmal, dass wir verstehen, dass wir es nicht nur da haben, sondern auch hier in unserem Innersten haben, wir sind Kinder des Lichtes. Auch wenn wir uns oft so nicht fühlen, auch wenn wir oft niedergedrückt sind, was auch immer, aber die Tatsache, dass der Geist Gottes in uns lebt, und dass Jesus in uns lebt, macht uns zu Kindern des Lichtes. Und Gott sei Dank erleben wir das auch manchmal, dass Menschen um uns herum das wahrnehmen, selbst dann, wenn wir es nicht einmal wahrnehmen in uns. Dass sie irgendetwas sagen, was von uns ausgeht oder wie sie uns erleben, obwohl wir uns selber im Moment ganz anders fühlen. Weil wir sind ja auch noch ein alter Mensch und da gibt es auch noch Empfindungen und einen Ausdruck davon. Aber Jesus, wenn er in uns lebt und viel stärker ist als das Licht, dann wird er durchscheinen. Außer wir haben es so zugedeckt mit unserem Lebensstil, dass das Licht nicht durchbricht. Aber das ist der Sinn, ihr Lieben. Das ist die Motivation für unser Tun in dieser Welt, dass wir lieben und andere Dinge, dass wir Kinder des Lichtes werden mehr und mehr und mehr in dieser dunklen Welt. Das ist eine große Herausforderung, ein großes Geschenk, ein großes Vorrecht, dass wir jetzt schon ein Angeld haben von dem, was einmal in Fülle da sein wird. Jetzt schon ist es erlebbar und sichtbar. Und wir sollten das mit großer Aufmerksamkeit sozusagen darauf auch ausgerichtet sein, dass wir mehr und mehr und mehr Kinder des Lichtes werden. Nun, Paulus nennt hier in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, unter anderem drei Dinge, die sozusagen zu diesem Leben im Licht, wenn ich das so sagen kann, zu dieser Tatsache, dass das Licht schon in uns angebrochen ist, nennt er drei Dinge, die das irgendwie kennzeichnen. Es gibt viele, viele im Neuen Testament, aber von diesem Text her, und darauf wollen wir uns ja jetzt begrenzen, er sagt Folgendes. Das erste ist dieser Vergleich mit dem Wachsein und dem Schlafen. Er sagt, Kinder des Lichtes sind Menschen, die nicht schlafen, sondern wach sind. Das ist ein Kennzeichen des Lichtes. Das ist ein Kennzeichen davon, dass wir sozusagen dem Tag, der kommen wird, entsprechend leben. Weil Wachsein heißt Tag, Schlafen heißt Nacht. Und wenn wir Kinder des Tages sind, dann sind wir wach. Dann sind wir nicht schlafend. Und wenn man das jetzt, lasst mich das einmal so vergleichen jetzt, um diesen Unterschied zwischen Wachsein und Schlafen ein wenig deutlich zu machen, aus dem Natürlichen heraus, wie das sich ja bei uns abspielt, wenn wir schlafen. Wenn wir schlafen, dann sehen wir nicht, dann hören wir nicht, dann handeln wir nicht. Das ist etwas Geistliches jetzt auch. Schlafen heißt, wir sehen nicht, wir hören nicht, wir handeln nicht. Und jetzt als geistlicher Zustand gemeint, ist, wir sehen nicht die Dinge Gottes, sondern wir sind gebunden in unserem Sehen an die Dinge dieser Welt. Wir hören nicht die Stimme Gottes, sondern wir hören die Stimmen dieser Welt. Wir handeln nicht aus dem, was wir von Gott her sehen und hören, sondern wir handeln entsprechend den Bedürfnissen und Begierden dieser Welt. Und ihr Lieben, da ist der entscheidende Unterschied. Menschen des Lichtes, Menschen des Tages sind Menschen mit geöffneten Augen. Das heißt Wachsein. Wir bekommen geöffnete Augen. Noch wichtiger, wir müssen uns ausstrecken danach, dass unsere Augen geöffnet werden. Und wie werden unsere Augen geöffnet? Nur ganz einfach jetzt gesagt. Indem wir unser Schauen konzentrieren auf Jesus. Auf Jesus, auf Jesus, auf Jesus allein. Schauen, schauen, schauen auf Jesus. In allen Dimensionen, die das möglich ist. Das wäre jetzt 2 Stunden Predigt wieder, ja. Aber ich will nur sagen, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, wo ich hinschaue. Ob ich schaue auf die Dinge dieser Welt, dann bin ich blind. Werde ich blind für die Dinge Gottes? Wenn mein ganzes Sehnen und Trachten daraus aufgerichtet ist, ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte in seine Augen sehen. Ich möchte seine Schönheit sehen. Ich möchte sein Wesen sehen. Ich möchte seine Kraft sehen. Ich möchte sehen das Erbe, das er für uns vorbereitet hat. Ich möchte sehen, was er in dieser Welt tut, was er tut, nicht was die Welt tut und die Politiker tun, sondern was er in dieser Welt tut. Ich möchte die Zeichen sehen, die er mir zeigt für diese Zeitalter der Vollendung. Sehen, sehen, geöffnete Augen haben, das ist Wachsein, das ist nicht Schlafen. Schlafen ist gebunden an diese irdische Wirklichkeit. Sehen ist Eindringen in diese göttliche Wirklichkeit um Jesus herum, mit Jesus. Und ihr Lieben, dieses Sehen wollen, das ist ein Lebensstil, der ganz ausgerichtet ist auf Jesus. Ich möchte ihn sehen. In allen Dimensionen. Wenn ich stille Zeit mache, wenn ich mich einfach in die Liebe Jesu versenke, wenn ich sein Wort lese, wenn ich am Arbeitsplatz bin, wenn ich mit anderen Menschen spreche, möchte ich immer ihn sehen. Dann habe ich immer sozusagen das Verlangen in mir. Ich möchte geöffnete Augen haben für diese wunderbare Wirklichkeit. Ich möchte seine Herrlichkeit sehen. So wie Moses gesagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und wenn du nicht vorangehst, so dass ich dich sehen kann, werden wir keinen Schritt weiter tun. Ich möchte dich sehen. Geöffnete Augen. Das ist ein Leben als Kinder des Tages, als Kinder des Lichtes. Und wenn wir geöffnete Augen haben, dann sehen wir völlig andere Dinge, als wir sehen, wenn wir nur in diese Welt sehen. Wenn wir diesen Äon, diese Nacht, die geprägt ist von der Sünde und von menschlichen Dingen, dann werden wir auch gebunden. Und ihr Lieben, was noch wichtig ist, wenn wir ihn sehen, also mit unseren geistlichen Augen ausgerichtet sind auf ihn, unser ganzes Herz verlangt nach ihm, je mehr wir ihn ansehen, umso mehr werden wir verwandelt. Je mehr wir ausgerichtet sind auf ihn, auf seine Schönheit, auf sein Wesen, auf sein Wort, auf Gemeinschaft mit ihm, wird das mehr und mehr unser Wesen verändern ins Licht hinein. Dieser neue Mensch wird mehr und mehr zu strahlen beginnen in uns. Wenn wir ihn schauen, das, was wir anschauen, das prägt uns. Wenn wir die Welt anschauen, wenn wir uns verlieren mit unserem Blick an die Dinge dieser Welt, dann werden die Dinge der Welt uns prägen. Wenn wir uns verlieren in Jesus, dann wird er uns prägen. Und so werden wir Kinder des Tages. Also das heißt, Wachsein heißt geöffnete Augen. Wachsein heißt zweitens geöffnete Ohren. Ihr Lieben, wohin halte ich meine Ohren? Woran bin ich interessiert zu hören? Worauf beziehe ich mich mit meinem Hören? Was macht mir Freude zu hören? Was ist das, wo ich begierig höre? Die Dinge dieser Welt, den Tratsch, das Böse, die vielen anderen Dinge, bin ich begierig, das zu hören? Oder ist mein Ohr geöffnet für die Stimme Gottes, nicht für die Stimmen dieser Welt? Und je mehr wir den Stimmen dieser Welt zuhören, umso tauber werden wir für die Stimme Gottes. Und Kinder des Tages sind solche, die geöffnete Ohren haben. Nicht nur geöffnete Augen, sondern auch geöffnete Ohren. Ohren, die ausgerichtet sind nicht auf das, was der oder der sagt, was dieser oder jener Politiker sagt, was dieser oder jener Zukunftsforscher sagt oder die Prognosen sagen, sondern was er sagt. Und da muss man das Ohr einstellen, trainieren, dass wir wirklich die Stimme, die aus dem Licht kommt, die von Jesus herkommt, die Stimme des Heiligen Geistes ist, dass wir sie hören für unser Leben. Ich möchte wissen, was dran ist für mein Leben jetzt. Und wer kann mir das sagen anders als Jesus durch den Heiligen Geist? Deswegen muss ich mein Ohr ausrichten. Herr, was ist dran? Was ist wichtig? Aber nicht nur persönlich, sondern auch für unsere Familien. Für unsere Gemeinde, für unsere Orte, wo wir leben, für unsere Nation. Herr, was ist wichtig? Auch im Zusammenhang mit der Zeit, in der wir überhaupt leben. Wir brauchen Strategien vom Herrn. Wir brauchen Lösungen von Jesus. Wir brauchen Lösungen, die aus dem Licht kommen und nicht aus der Finsternis geboren sind. Damit wir in dieser Finsternis Licht sind. Wenn wir hören und dann in die Finsternis hinein sprechen, dann werden Lösungen auftauchen. In unserem eigenen Leben, für andere, was auch immer. Wir brauchen das so dringend, dass unsere Ohren geöffnet werden, dass wir die Strategien, dass wir die verschiedenen Dinge, die dran sind für unser Leben, erkennen können und erfassen können. Daher müssen wir unsere Ohren trainieren, ausgerichtet ständig auf dieses Licht und unsere Ohren mehr und mehr verschließen für die Stimmen dieser Welt. Und das ist ein Prozess, in dem sozusagen das Aufwachen, ja, es ist die Stunde da, aufzustehen, sagt Paulus, aus dem Schlaf. Das heißt, je mehr wir unsere Augen öffnen lassen, je mehr wir unsere Ohren öffnen lassen, umso mehr werden wir wach. Und je mehr repräsentieren wir das Licht. Und das Dritte ist das Handeln. Menschen, die in der Finsternis leben, die handeln entsprechend der Finsternis. Sie gehen ihren Begierden, ihren Lüsten nach denen, was vor Augen ihnen aus dieser Welt als attraktiv erscheint und den Kriterien und den Werten dieser Welt. So handeln Kinder des Nacht. Kinder des Tages handeln nicht danach. Und ihr Lieben, das ist wichtig, da darf es nicht Vermischung geben. Da darf es nicht Kompromisse geben zwischen Licht und Finsternis. Und das muss auch in unseren Taten, in unseren Haltungen sichtbar werden. Wie wir zu dieser oder jenen Sache stehen, die in dieser Welt propagiert wird. Es ist ein Unterschied, ob wir aus der Nacht heraus entscheiden und Dinge dann tun und gut heißt und selber mitmachen oder ob wir aus dem Licht heraus entscheiden. Ihr Lieben, das Handeln muss aus dem Sehen und aus dem Hören kommen. Wenn wir sehen, dann können wir aus der Wirklichkeit, die uns aus dem Licht erscheint, Dinge erkennen, die uns zum Handeln anleiten. Wenn wir seine Stimme hören, dann werden wir ihm gehorsam, ihm gegenüber die Dinge tun, auch wenn die Welt es überhaupt nicht gut heißt und uns sogar für verrückt erklärt oder was auch immer es tut. Ihr Lieben, so werden wir, das ist das eine, was Paulus hier andeutet mit diesem Wachsein, Kinder des Lichtes. Wir sehen mit geistlichen Augen die Herrlichkeit Jesu, indem wir ihn anschauen mit allem, was das heißt. Wir hören auf die Stimme des Herrn und lassen uns von dieser Stimme motivieren zu handeln, zu gehorchen, zu tun, was er sagt. Und das ist wichtiger als alles andere. Und aus dem heraus ist das Zweite, was Paulus hier erwähnt, als für die Kinder des Tages. Er sagt, für die Kinder, die von diesem Licht, von dem kommenden Licht jetzt schon geprägt sind, ist es wichtig, dass sie die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anlegen. Und ihr Lieben, das ist entscheidend. Wenn das Licht, das in uns ist, uns wirklich prägt, so wie ich das vorhin gesagt habe, mit Sehen, mit Hören, mit Tun, dann muss das dazu führen. Und dann wird das dazu führen, wenn das echt ist, dass wir von den Werken, die in dieser finsteren Epoche, in der wir leben, von Sünde geprägt, dass wir diese Werke der Sünde ablegen, uns davon sozusagen entfernen. Aus unserem Leben alles das, was Nachtcharakter hat, ausscheiden. Was von dieser Nacht geprägt ist, und zwar in den Gedanken, ganz enorm wichtig, es beginnt in den Gedanken. Nacht, was wir denken, in unseren Worten, das, was wir sprechen und in unseren Handlungen und Reaktionen. In allen Bereichen sollen wir den Nachtcharakter mehr und mehr ablegen und den Charakter des Lichtes anziehen. Und Paulus formuliert ja hier, wie auch an einer anderen Stelle, gleich als nächsten Satz, das ist das Pendant dazu, er sagt, zieht die Waffen des Lichtes an und einen Satz, zwei Sätze später sagt er, zieht den Herrn Jesus an. Ist im Grunde genommen genau dasselbe. Es ist hier bezogen, dieses Jesus anziehen, jetzt im Zusammenhang mit dem Licht anziehen, den Waffen des Lichtes, also das Wesen Jesu anziehen. Wie ein Kleid. Wir hören in der Bibel von Kleid der Gerechtigkeit. Dieses Kleid der Gerechtigkeit ist das Kleid, das uns Gott gegeben hat durch die Erlösung in Jesus Christus. Und dieses Kleid hüllt uns vollkommen ein. Wir sind in diesem Kleid vollkommen eingehüllt. Und dieses Kleid repräsentiert Wahrheit, göttliche Wahrheit, göttliche Gerechtigkeit. Dieses Kleid repräsentiert all die Frucht, die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Das heißt, diese Dinge das läuft ja parallel, die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichtes, Waffen deswegen, weil das Licht ist immer im Kampf gegen die Finsternis. Die Finsternis gibt nicht leicht auf, sondern das Licht muss immer die Finsternis besiegen und es hat sie besiegt. Und deswegen sagt er die Waffen des Lichtes, weil das ist ein Kampf, ein Sieg, wo immer das Licht und das Wesen des Lichtes, das Wesen Jesu uns mehr und mehr durchdringt, ist immer ein Sieg über ein Werk der Finsternis. Wenn die Liebe Gottes stärker wird in uns und dadurch unsere Lieblosigkeit weniger wird, ist es ein Sieg der Liebe Gottes über die Lieblosigkeit der Welt, also dem Zeitalter der Werke dieser Finsternis. Es ist immer ein Sieg. Das ist nicht so ein einfacher Austausch. Nein, das ist ein Kampf. Da wird etwas besiegt, da wird etwas entmachtet. Und ihr Lieben, dass diese Werke der Finsternis auszuziehen, das ist ja wieder ein riesiges Thema, was das bedeutet. Aber der Heilige Geist, der Licht in uns ist, ihr Lieben, er führt uns in diesen Prozess hinein. Es ist der Heilige Geist, der uns leitet, die Werke der Finsternis abzulegen. Er beginnt damit, dass er uns die Werke der Finsternis offenbart. Dass wir sehen, wo Finsternis in uns ist. Es geht weiter, dass er uns zur Buße führt über die Werke der Finsternis. Dass wir von Herzen bereit sind, alles, was in unserem Leben Finsternis ist, auch wenn es sich noch so gut anfühlt für unser altes Fleisch, dass wir es trotzdem unter die Vergebung bringen. Und unter die Vergebung bringen heißt auch, dass es entmachtet wird. Denn nicht nur für unsere Sünden ist Jesus gestorben, sondern auch für mein altes Ich, für die Macht der Sünde. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und ihr Lieben, weil er die Macht gebrochen hat, müssen wir eigentlich nicht mehr sündigen. Sondern wir können in der Kraft des Geistes, wenn wir durch Buße und den Akt der Befreiung gegangen sind, wo es notwendig ist, dann können wir den Werken der Finsternis widerstehen. Widerstehet der Sünde. Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut der Sünde, sagt der Hebräerbrief. Das ist ein aktiver Vorgang. Und den können wir tun, weil Jesus hat das schon getan. Er hat die Sünde entmachtet und die Macht der Sünde. Und wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes und der Kraft der Erlösung der Sünde widerstehen, können wir widerstehen. Aber das ist eine wichtige Entscheidung, die wir immer wieder in unserem Leben treffen, dass wir der Sünde widerstehen, dass wir nicht liebäugeln mit ihr, dass wir dort, wo wir sie sehen, wo Gott uns sie aufdeckt, dass wir schnell handeln. Schnell zur Buße kommen, schnell um Vergebung bitten, schnell uns befreien lassen und dann Wege des Lichtes gehen. Und vieles mehr, was damit jetzt verbunden ist. Ich möchte noch auf das Letzte kurz eingehen, nämlich, das ist eigentlich die zwei Verse, die am Anfang meines Textes stehen. Das Größte, muss ich mal sagen, die größte Frucht, die stärkste Waffe des Lichtes ist die Liebe. Und daran ist sozusagen Jesus am meisten interessiert, dass die Liebe etwas wird, das uns von Kopf bis zum Fuß völlig durchdringt. Wenn die Liebe, diese Liebe, von der Gott redet, uns wirklich durchdringt, dann sind wir Kinder des Lichtes. In einer Zeit, wo die Nacht sehr, sehr weit vorgerückt ist, wo das Böse sich in stärkster Form manipuliert, je länger, je mehr, bis Jesus wiederkommt, ist es ein Ausgeborenwerden des Bösen, immer mehr und mehr. Je mehr sozusagen die Nacht zunimmt, umso mehr braucht es das Licht der Liebe. Das ist das Überwältigendste. Warum? Weil es war die Liebe Gottes, und nur die Liebe Gottes, die ihn dazu gebracht hat, dass dieses Werk am Kreuz geschehen ist, damit wir nicht verloren gehen, damit diese Nacht nicht siegt für alle Ewigkeit. Es war die Liebe Gottes, der Feuerofen der Liebe Gottes, der sozusagen dazu geführt hat, dass wir diesen Tag sehen dürfen, diesen Tag der Erlösung. Wir sind jetzt näher der Erlösung als an unserem Tag, wo wir gläubig geworden sind, sagt Paulus auch an dieser Stelle. Und dieses Licht ist das Licht der Liebe Gottes. Es ist sehr interessant, wie Paulus das hier formuliert. Er sagt ja Folgendes. Er sagt nicht einfach liebet einander, sondern er sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Sehr interessant, wie er das formuliert. Seid niemandem anderen etwas schuldig, außer ihn zu lieben. Was dahinter steckt, ist einfach der Gedanke, wenn wir einem anderen etwas schulden, dann ist es auch im Sinne Gottes, dass wir das hundertprozentig zurückgeben. Schulden ist etwas, was nur für eine bestimmte Zeit möglich ist. Also es geht immer darum, es kommt ein Tag, wo das Ganze zurückbezahlt wird. Dann kommt man die Schulden zu Ende. Wir sollen niemand etwas schuldig sein oder schuldig bleiben, wenn man zum Beispiel etwas ausgeborgt hat. Man muss es zurückgeben, man soll es zurückgeben. Das ist ein wichtiges Gebot Gottes sozusagen. Außer bei einer Sache. Das ist die Liebe. Die sollen wir dem anderen immer schuldig sein, im Sinne von verantwortlich dafür sein, dass wir ihn immer lieben. Jemand anderen ein Schuldner sein, das heißt, ich bin der Verpflichtung, ich bin in einer Verpflichtung dem anderen gegenüber. Jesus sagt, das ist eine Verpflichtung. Die Liebe zu unserem Nächsten, die nie aufhört. Sie hat nie ein Ablaufdatum, so wie die Schulden ein Ablaufdatum haben müssen. Aber in dieser Form des Schuldigseins dem anderen, des dem Verpflichtetseins dem anderen, in diesem Sinne, da gibt es kein Ablaufdatum. Die ist nie zu Ende. Ich kann nie in meinem Leben sagen, so, jetzt habe ich genug geliebt. Auch nicht in Bezug auf eine Person. Diese Liebe, die Gott von uns erwartet und die ein Zeichen des Lichtes ist, dass wir jetzt schon in dieser dunklen Welt von Hass und Bösem ausstrahlen sollen, das ist eine Liebe, die ohne Begrenzung ist, nicht limitiert ist, weder zeitlich noch durch Umstände, ihr Lieben. Das ist bei Jesus so offenbar, auch wie er darüber redet. Diese Liebe endet nicht, wenn ich merke, dass der andere mich nicht liebt. Dann kann ich nicht sagen, ja, wenn er mich nicht liebt, dann liebe ich ihn auch nicht. Bin ich nicht mehr verpflichtet, ihn zu lieben. Nein, Paulus sagt, du bist immer noch verpflichtet, schuldig, ihn zu lieben. Wenn der andere mir etwas Böses angetan hat oder wenn der andere Wege geht, die ganz weit weg von Gott sind, unsere Kinder oder wer auch immer, sie endet nicht und sagt, du hast die Liebe nicht verdient, meine Liebe. Das ist nicht das Leben als Kind des Lichtes. Wir lieben auch dort, wo jemand scheinbar nach weltlichem Maßstab die Liebe nicht verdient. Und ihr Lieben, unser menschliches Vermögen zu lieben, hört nämlich genau dort auf. Und so ist es ja auch in der Welt. Wenn mir jemand etwas sozusagen Böses tut, dann hört meine Liebe auf. Dann geht das über in andere Empfindungen und auch Handlungen. Und genau das wäre das Kennzeichen eines Kindes des Lichtes, dass es dann nicht zu Ende ist. Genau das wäre dann das Kennzeichen, und deswegen sagt ja auch Jesus, der eigentliche Test für diese Liebe ist die Feindesliebe. Liebet eure Feinde. Das ist der eigentliche Test. Dass wir sozusagen dort, wo scheinbar äußerlich es niemand verdient, der andere nicht verdient, dass wir ihn lieben, dass wir genau an dieser Stelle unsere Liebe nicht versagen. liebet eure Feinde. Und wenn Jesus sagt, was bedeutet das schon, wenn wir nur die lieben, die uns auch lieben? Das tut die Welt auch. Das ist kein Unterschied. Das tun auch die Zöllner, sagt Jesus. Also als Bild für die Sünder, ja, jetzt hier gemeint. Und was für einen Lohn werden wir dann haben im Himmel, sagt Jesus, wenn wir nur die lieben, die auch uns lieben. Und dann heißt es, liebet eure Feinde, tut wohl denen und so weiter, die euch fluchen und so weiter. Also ihr Lieben, dieses Lieben hat etwas in sich, was wir sozusagen mit größter Aufmerksamkeit in unserem Leben anschauen sollen. Und ich möchte das bewusst so sagen, es hat etwas zu tun mit diesem Schauen, das ich schon vorhin gesagt habe. Wir schauen auf Jesus. Und wenn unser Herz, unsere Sinne, unsere Gefühle, unsere inneren Augen, unsere Ohren ausgerichtet sind auf ihn, dann sehen wir Liebe. Dann sehen wir die Personifizierung von Liebe, wie wir sie nirgends anderswo sehen. Und ihr Lieben, deswegen wird das Schauen auf ihn auch eine Quelle werden für meine Liebe. Und ihr Lieben, es gäbe vieles zu sagen darüber, wie wir sozusagen jetzt in diese Liebe wachsen können. Aber das ist eines der wichtigsten Dinge, die es überhaupt gibt. Es bedeutet zunächst, ich sag's noch einmal, wir müssen auch darauf eine Konzentration geben. Es ist wichtig, nicht zu denken, das entsteht sowieso irgendwie. Jesus und die Aposteln machen aus der Liebe ein Gebot. Sie sagen, ihr sollt lieben. Das heißt, da ist etwas, was auch bei uns geschehen muss, damit diese Liebe irgendwo freigesetzt wird. Das ist nicht nur ein Geschehen, das von selber irgendwie geschieht. Und deswegen, es muss auch unser Augenmerk darauf liegen. Der Heilige Geist muss die Möglichkeit haben, uns zu offenbaren, wo wir einen Mangel an Liebe haben unseren Geschwistern gegenüber. Das ist jetzt das Thema. Liebt einander. Natürlich Gott als erster Stelle. Aber vom Thema her geht es jetzt lieben untereinander. Man kann es eh nicht trennen voneinander. Aber eine Aufmerksamkeit, uns checken zu lassen vom Heiligen Geist, wo ist ein Mangel in meinem Herzen? Wo sind die Menschen, mit denen ich mir fürchterlich schwer tue und wo alle Gefühle dagegen sprechen, dass ich diesen Menschen lieb habe oder lieb haben kann, wie wir immer sagen. Ich kann ihn nicht lieben. Weil da sind zu viele Verletzungen, zu viel und. Und ihr Lieben, da ist der Test, wo wir uns wieder unterscheiden von dieser Welt. Wo das Licht in diese Dunkelheit einbricht, damit auch andere von diesem Licht angezogen werden. Das ist ja der Sinn, dass durch uns noch viele Menschen von dem Licht angezogen werden. Nun, ich möchte nur ein paar Worte sagen jetzt noch, wie dieses Licht sozusagen in uns größer werden kann. Das erste ist, wir müssen erfasst werden von der Liebe Gottes zu uns. Überströmende Liebe in unser Leben hinein. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen, sagt Paulus. Ihr Lieben, das möchte ich persönlich 100-mal tiefer erleben, als ich es bis jetzt erlebt habe. Dass jede Faser meines Körpers, meiner Seele, meines Geistes erfasst ist von der Liebe Gottes zu mir. Danach strecke ich mich aus, da dürfen wir uns ausstrecken. Und das heißt auch Konzentration. Konzentration heißt Denken daran. Heißt ins Gebet gehen damit. Dem Aufmerksamkeit geben. Dass wir nicht einmal in 2 Jahren sagen, Herr, ich möchte so gerne von deiner Liebe erfüllt werden, sondern dass das jeden Tag in unserem Herzen brennt. Vater, ich möchte, dass diese Liebe, die du zu deinem Sohn hast, auch in mir Raum gewinnt. Diese überströmende Liebe. Ihr Lieben, das ist die Quelle. Wir können unmöglich andere lieben, wenn wir nur auf unsere menschliche Liebe angewiesen sind. Schon gar nicht unsere Feinde. Schon gar nicht gegen unsere Gefühle. Nur wenn wir zuerst einmal auch diesen ständigen Fluss der Liebe Gottes zu uns erleben, dass es wirklich wahr ist, nicht nur in unseren Gedanken, ja, ich weiß schon, Gott liebt mich, sondern dass wir überflutet werden von der Liebe Gottes zu uns, dass das aus allen unseren Poren herausquillt. Die Tatsache, die Gewissheit, die Wirklichkeit, dass ich geliebt bin. Ihr Lieben, da ist ein großer, großer Schlüssel, dass wir uns darauf beziehen. Aber ihr Lieben, dadurch, dass wir an diese Liebe so in dieser Weise angeschlossen sind, dass sie sozusagen auch überströmt, das heißt noch nicht, dass sie dann auch wirklich strömen wird. Es heißt nur, dass sie da ist und bereit ist zu strömen. Aber es braucht auch noch von uns noch mehr Dinge. Zum Beispiel, und ich sage das bewusst so, weil mir das immer wichtig ist, Liebe ist auch eine Entscheidung. Denn wir spüren alle, dass die Liebe in unseren Gefühlen oft ein großer Mangel ist, zum Beispiel in Bezug auf Menschen. Wenn wir den nur sehen, dann haben wir schon gewisse Gefühle, steigt in uns etwas hoch, Gedanken, alles Mögliche können sein, ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und da braucht es, und das ist etwas, was ich verstehe aus dem Gebot der Liebe, dass es ein Gebot ist, dass wir uns dafür entscheiden, gegen unsere Gefühle und gegen unsere Gedanken und gegen das, was wir jetzt am liebsten tun würden. Dramatisiert das jetzt ein bisschen. Ja, aber es gibt ja verschiedene Abformungen auch. Aber das ist eine ganz wichtige Entscheidung, ihr Lieben. Wenn ich sage, ich entscheide mich in der Kraft des Heiligen Geistes, diesen Menschen zu lieben, und ich sage das auch im Gebet mit aller Ernsthaftigkeit, obwohl in mir ein Kampf tobt von Gefühlen, die gar nicht schön sind gegenüber jetzt irgendeinem Menschen oder meine Gedanken rasseln, oder irgendetwas, ja? Dann ist das wie eine Türe, die wir auftun, dass jetzt diese überströmende Liebe, die auch in uns schon da sein kann von Gott her, nun auch tatsächlich fließen kann. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, ich kenne eure Liebe, aber ich möchte, dass sie noch überfließender wird, noch reichlicher wird, noch mehr fließt, das ist wie ein Strom. Diese Liebe, diese Quelle, die kann voll sein, auch in uns, aber sie kann nur wie ein Rinnsal manchmal aus uns heraus, weil wir diese überströmende Liebe Gottes in uns behindern im Weiterfließen. Und da sind wir verantwortlich. Wie groß der Strom ist, der von dieser Liebe, die Gott in uns gelegt hat, herauskommt, oder wie klein der ist. Und da dürfen wir nicht immer warten, bis zuerst Gott unsere Gefühle verändert hat, unsere Gedanken verändert hat oder sonst irgendetwas oder den Menschen liebenswert gemacht hat, den wir nicht lieben. Da werden wir unser Leben lang warten wahrscheinlich. Sondern wir müssen uns entscheiden. Und je mehr wir uns entscheiden, ihn zu lieben, da sagen wir, ja Herr, du hast recht, ich kann lieben. Ich nehme dein Wort ernst. Du hast gesagt, ich soll lieben, und wenn du das sagst, dann kann ich es auch. Warum? Weil alle negativen Empfindungen sind am Kreuz entmachtet. Aber ich muss jetzt auch die Weiche stellen, dass dieses Entmachtete auch wirklich entmachtet ist und das andere, nämlich die Liebe, die mir von Gott gegeben ist, nun strömt. Und strömt. Und strömt. Ja, ihr Lieben, das hat etwas zu tun eben mit dieser Entscheidung zu lieben. Und das Dritte, das sind nur so ganz, ganz kleine Dinge. Wenn wir uns entschlossen haben, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und für alle Lieblosigkeit Buße getan haben und so weiter, diese ganzen Prozesse, dann ist es wichtig, aus dieser Liebe zu handeln. Gerade dem gegenüber, den wir nicht mögen oder mit dem es uns schwerfällt. Gerade dem gegenüber Zeichen zu setzen, der Liebe, die nicht jetzt im Moment aus meinen Gefühlen kommt, sondern aus meiner Entscheidung kommt. Dass ich anfange, aus der Kraft Gottes heraus freundliche Worte zu sprechen. Ihm nicht mehr zu schneiden. Mit ihm wieder neu anzufangen, in eine Beziehung zu treten, die geprägt ist von meiner Entscheidung. Zeichen der Liebe zu setzen. Gutes zu tun. Etwas, was den anderen freut. Auch wenn alles in mir rebelliert an Gefühlen. Und ich bin zutiefst überzeugt, ihr Lieben, dass diese Liebe durchbricht mehr und mehr und ein Strom wird, der fließt, wenn wir das dem auch eine Aufmerksamkeit geben. Und nicht zufrieden sind damit. Na, es gibt halt Menschen, die wir mögen und es gibt halt Menschen, die wir nicht so mögen und die machen wir halt am Bogen oder schauen sie gar nicht an oder wir haben eh nichts zu tun damit mit ihnen. Ihr Lieben, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir uns entscheiden zu lieben. Bleibt einander die Liebe nicht schuldig. Das sage ich mir jetzt auch. Ja, das steht nur so als Forderung jetzt im Neuen Testament. Wir dürfen einander die Liebe nie schuldig bleiben. Und da muss ein Hauptansatz werden in unserem Leben. Und das kann in der eigenen Familie beginnen. Unseren Kindern gegenüber, den Eltern gegenüber, Großeltern, Lehrern, Menschen in der Arbeit, in der Gemeinde natürlich auch. Aber das sind so Felder, wo wir herausgefordert sind. Wo wir auch sagen, okay, ich widme mich dieser Sache. Ich lasse das nicht bleiben. Ich habe eh genug Leute um mich, die ich liebe und die mich lieben. Die anderen bin ich eh nicht angewiesen auf sie. Sondern, dass wir es nicht zulassen. Dass da eine Unterscheidung ist in unserem Leben von solchen, die wir nicht lieben und solchen, die wir sehr lieben. Sondern, dass wir dort gerade, wo wir nicht lieben und wir auch einen Grund dafür hätten, dass wir erstens schreien, dass dieser Fluss der Liebe von Gott uns erfüllt, das macht es uns ja erst leichter. Das macht es uns ja auch erst möglich, dass wir die Entscheidung treffen. Aber wenn wir wirklich erfasst sind, dann dürfen wir es nicht zusperren zum anderen hin, sondern da muss eine Türe aufgetan werden, dass ein Strom anfängt, aus einem kleinen Bacherl ein Strom wird. Und das muss nicht in einen Zusammenhang mit unseren Gefühlen, ich sag's noch einmal. Unsere Gefühle, sie sind hier nicht der Maßstab, ob wir jemanden lieben oder nicht. Der Maßstab ist unser Wille, unsere Entscheidung und unsere Sehnsucht danach, unseren Hunger danach, dass wir in der Kraft der Liebe Gottes den anderen lieben können. Und die Liebe zeigt sich nicht so sehr in den Gefühlen als in unseren Taten, in unseren Worten und in unseren Gedanken. Nicht so sehr in den Gefühlen. Und wenn wir merken, wir fangen an, negativ zu denken, stopp. Entscheidung. Sozusagen, wenn wir anfangen, merken, wir reden jetzt negativ, stopp. Da haben wir eine Entscheidung, das muss jetzt nicht heraus. Wir können uns entscheiden, Gutes zu sagen über einen anderen, auch wenn wir am liebsten jetzt was ganz was anderes sagen würden, ja, über den anderen. Aber wir können uns entscheiden. Und ich glaube, dass Gott uns helfen wird, aus dem Fundus seiner Liebe, aus dem Erfülltsein, dass die Liebe ausgegossen in unserem Herzen, dass das bis dahin geht, dass sogar unsere Gefühle komplett verändert werden. Aber macht die Gefühle nicht zum Maßstab. Fühlt, es ist nie von einem Fühlen der Liebe die Rede, sondern immer, ihr sollt lieben. Das ist ein Gebot und ich habe mir oft gedacht, wie kann Jesus das dann im Gebot machen? Wie kann man das da machen? Ja, sozusagen. Aber ihr Lieben, wir verstehen viel mehr jetzt, worum es geht. Es geht, dass wir in der Stunde der Nacht, und sie nimmt zu, Kinder des Lichtes sind, jenes Lichtes, auf das wir zugehen in Vollkommenheit. Dieser Jesus steht schon vor der Tür. Das ist so wunderbar. Und von ihm kommt so ein Licht. Und wir sehen dieses Licht, nicht die anderen. Und deswegen müssen wir uns von diesem Licht sozusagen gefangen nehmen lassen, nicht von dem, was wir hier auf dieser Welt sehen. Und dann werden wir Menschen sein, die wach sind. Menschen sein, die lieben. Menschen, die die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anlegen. Und so weiter und so fort. Und das macht den Unterschied. So bereiten wir das Kommen des Herrn wieder. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir gerettet unserer Erlösung näher kommen, sondern das geht darum, dass wir durch das Licht, das wir so scheinen, Hunderte, Tausende mitnehmen, wenn er wiederkommt, dass sie auch dem Licht entgegengehen. Dass in dieser Nacht viele, viele, viele Menschen gerettet werden. Das ist unser Auftrag, das ist nicht nur für uns, das ist für die Nacht, dass es gesehen wird. Und ihr Lieben, das ist ein faszinierendes Leben. Und ich denke mir, ich mache mir oft viel zu wenig bewusst, wer ich eigentlich bin in Jesus. Was eigentlich in mir wohnt. Welche Energie, welche Strahlkraft, welches Licht da in mir ist, lasse ich das auch wirklich heraus? Aber es ist da. Und das muss auch mein Denken verändern. Dieses Licht ist da. Lasst uns Kinder des Lichtes werden. Amen. Lasst uns vielleicht kurz aufstehen und jetzt noch gemeinsam beten. Und wer das innerlich auch mitvollziehen kann, der möge einfach auch selbst sein Ja, sein Amen in der Stille vor dem Herrn auch ausdrücken. Lieber Vater, wir loben und wir preisen dich, dass du uns das Licht geschenkt hast, dass wir Jesus erkennen durften als unseren Erlöser, als den Herrn unseres Lebens. Und dass du uns so gezogen hast zu dir, dass wir auch eine Entscheidung getroffen haben, dir zu folgen unser Leben lang. Jesus in unser Leben aufzunehmen als die Mitte und das Zentrum unseres Lebens. Herr, das ist ein Geschenk, das ist eine große Gnade. Dafür wollen wir dir danken. Das war keine Leistung von uns. Das war nur deswegen, weil du uns die Augen geöffnet hast. Und Herr, so wollen wir dir auch heute wieder, jeder einzelne von uns, wollen wir dir sagen, wir wollen Menschen des Lichtes sein und nicht Menschen der Nacht. Und darum bete ich, Herr, dass du unsere Augen noch mehr öffnest als je zuvor. Dass unsere Augen geradezu hingezogen werden, so wie wenn ein Magnet unsere Augen hinziehen würde auf Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Augen abwenden von den Dingen dieses Lebens. Dass wir unsere Augen nicht gefangen nehmen lassen von den Dingen dieses Lebens, dieser Welt, dieser Nacht. Dass wir nicht abgelenkt werden in unserem Schauen von den vielen Dingen dieser Welt, sondern dass du unsere Augen ziehst, unsere inneren Augen. Dass du uns einfach dieses Verlangen gibst, Jesus zu sehen, Jesus anzuschauen. Jesus anzuschauen und nicht nur in bestimmten Momenten, sondern dass eine Lebenshaltung wird. Herr, ich möchte dich sehen. Dich sehen. Möchte Gemeinschaft haben mit dir, den ganzen Tag. Auf dich ausgerichtet sein. Zieh du unsere Augen auf Jesus, Vater. Ich bitte dich so sehr. Und Vater, ich bete auch, dass du uns geöffnete Ohren schenkst. Heiliger Geist, lass unsere Ohren aufgehen. Und wir wollen proklamieren diese Wahrheit über uns, dass diese Ohren geöffnet werden für die Stimme Gottes. Vater, wir haben Sehnsucht danach, noch viel mehr, viel konkreter, viel tiefer, deine Stimme zu hören. Die Stimme Jesu, die Stimme des Heiligen Geistes. Aber Herr, wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, dass wir das wollen. Dass das wirklich ein Hinstrecken unserer Ohren ist zu dir, dass wir sagen, ja, ich will hören, und dass wir unsere Ohren abwenden von dem, was die Welt an Stimmen laut werden lässt. Hilf uns, dass dieser Prozess geschieht. Schenk uns ein tiefes Verlangen, so zu hören, dass wir wirklich geleitet sind, auch in diesem finsteren Zeitalter, durch das Licht. Und wir dadurch ein Licht sein können. Vater, ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dass wir aus dem, was wir hören und aus dem, was wir sehen, handeln. Und ich bete ganz besonders, Herr, dass du in unserem Herzen ganz neu diese Liebe freisetzt. Herr, ich bitte dich jetzt für jeden unter uns, für mich und für jeden, für eine neue Ausgießung deiner Liebe in unseren Herzen. Herr, wir brauchen das. Wir wollen uns darauf konzentrieren. Es gibt nichts, was wichtiger wäre, als dass du uns erfüllst. Von Kopf bis zum Fuß mit deiner Liebe, dass wir so gebadet werden, so gebadet sind von deiner Liebe, dass sie wirklich alle Zellen unseres Wesens durchdringt. Diese Liebe zu dir. Herr, wir möchten, dass dieser Strom anschwillt, dessen, dass deine Liebe uns erfasst, überströmend wird. Vater, und ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dass wir dieses Gebot, das du uns gegeben hast, dass wir einander lieben sollen, dass wir einander schuldig sind zu lieben auf Ewigkeit, dass wir das ernst nehmen, dass wir das nicht einfach leichtfertig nehmen und vielleicht selektiv leben, zufrieden sind damit, dass wir ohnehin Liebe haben, aber eben eher zu denen, die uns auch lieben und die anderen einfach auf die Seite schieben. Vater, ich bete, dass bei uns in unserem Herzen ein Liebesstrom beginnt, gerade zu denen, mit denen wir Probleme haben. In irgendeiner Form, große oder kleine. Hilf uns, dass wir da bewusste Entscheidungen treffen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem von uns Kraft gibst. Dass wir uns entscheiden, gerade die zu lieben, die uns nicht als liebenswert in irgendeiner Weise erscheinen. Oder weil sie uns irgendetwas angetan haben oder etwas Böses über uns gesagt haben oder uns links liegen gelassen haben. Herr, ich bitte dich so sehr, dass diese Liebe das Kennzeichen wird, das in der Gemeinde lebt, in allen Dimensionen der Beziehungen. Deck du uns auf, wo Lieblosigkeit ist. Ich bitte dich darum, Heiliger Geist, wo wir selektiv umgehen damit. Richte unser Augenmerk gerade auf die Menschen, wo wir Liebe benötigen. Und hilf uns, dass da eine Türe aufgeht zu diesen Menschen, dass ein Strom der Liebe geht, hin und her. Auch zu den Menschen in der Welt, mit denen wir zusammenleben, Herr, die uns das Leben schwer machen oder aus irgendwelchen Gründen. Hilf uns, dass da Ströme der Liebe zu diesen Menschen hinfließen, Herr. Wir möchten eine Gemeinde sein, von denen gesagt wird, so wie in der ersten Gemeinde, schaut, wie sie einander lieben. Und dafür preise ich dich, Herr, dass du uns erwählt hast, dass wir Zeugen und Träger deines Lichtes und deiner Herrlichkeit sein dürfen. Amen.